Es ist Mittwoch, der 8. Juli. Hier ist Kontrafunk 1820 und mein Name ist Benjamin Golme. Schönen guten Abend. Keine deutsche Partei stellt derzeit so viele Spitzenpolitiker wie die Union. Sie hat die meisten Ministerpräsidenten und die meisten Bundesminister. Doch wie spitze ist das Personal wirklich? Bundeskanzler Friedrich Merz muss sich seit Beginn seiner Amtszeit vorwerfen lassen, dass er die Wähler getäuscht hat. Thürings CDU-Ministerpräsident Mario Vogt hat seinen Doktortitel verloren und lässt seine Reden von künstlicher Intelligenz schreiben. Berlins CDU-regierender Bürgermeister Kai Wegner sticht aber in der Liste ganz besonders hervor. Am 3. Januar hat ein Terroranschlag die Stromversorgung in Teilen von Berlin für Tage lahmgelegt. Bei Eiseskälte war das eine lebensbedrohliche Situation. Schnell wurde der Vorwurf laut, Wegner habe das Katastrophenmanagement nicht im Griff gehabt. Auf Kritik antwortete er beim Nachrichtensender Welt.
Ich habe in der Tat um 8.08 Uhr begonnen, die Telefonate zu führen. Ich habe mit den Krisenstäben telefoniert, mit Stromnetz. Ich habe vor allen Dingen auch mit der Bundesregierung gesprochen, mit dem Bundeskanzler, mit dem Bundesinnenminister. Habe die Voraussetzung geschaffen, dass wir die Bundeswehr auch mit in diese Krisenbewältigung bekommen. Und ja, dann habe ich von 13 bis 14 Uhr Tennis gespielt, weil ich einfach den Kopf freikriegen wollte.
Doch jetzt ist klar, diese Aussage war glatt gelogen. Der Tagesspiegel hat ein Gericht angerufen, um eine Information frei zu bekommen. Und das ist gelungen. Die Senatskanzlei wurde zur Herausgabe der Information gezwungen. Das Ergebnis? Kai Wegner hat stundenlang nicht telefoniert. Über 4 Stunden lang hat er nicht telefoniert. Er begann erst zu telefonieren, praktisch kurz bevor er sich zu seiner Tennispartie aufgemacht hat. Diese Lüge, geäußert beim Nachrichtensender Welt, muss auch dem Kanzleramt, dem Innenministerium und dem Verteidigungsministerium aufgefallen sein. Die hatte er explizit als Gesprächspartner genannt. Die Lüge muss also in der CDU zumindest einigen bekannt gewesen sein. Dennoch hat die Partei den Bürgermeister mit 92,6% erneut zum Spitzenkandidaten für die Berlin-Wahl gemacht. Nachdem Wegner schon im Januar Lügen vorgeworfen wurde, hat sich der Vorwurf nun also bestätigt. Welchen Einfluss das auf die Wähler haben wird, bleibt abzuwarten. In der aktuellsten Umfrage des Rundfunks Berlin-Brandenburg liegt die CDU nur noch auf Platz 4 hinter Linken, Grünen und AfD. Wegners Partei würde 17% bekommen. Noch schlechter steht es allerdings um den Koalitionspartner, die SPD. Die liegt bei 13%. Die Umfrage wurde allerdings vor den neuesten Enthüllungen durchgeführt. Von der Berliner Politik geht es jetzt für uns auf die europäische Ebene. Ab übermorgen werden in Brüssel die Bürgersteige hochgeklappt. Das EU-Parlament geht in die Sommerpause. Noch bevor die Abgeordneten zurück in die Wahlkreise gehen oder in den Urlaub, steht eine kontroverse Abstimmung bevor. Es geht um die Chatkontrolle, also die grundsätzliche Möglichkeit, Messenger-Dienste zu überwachen. Die Verlängerung der Chatkontrolle war im März im Parlament gescheitert. Nun steht sie wieder auf der Tagesordnung. Ein Vorgang, den der deutsche Abgeordnete Martin Sonneborn von der Partei Die Partei kritisiert hat.
Obwohl dieses Haus die Chatkontrolle zweimal abgelehnt hat, soll sie nun in einem Eilverfahren vor der Sommerpause durchgeprügelt werden. Dringlichkeit setzt unvorhergesehene Entwicklungen voraus. Hier ist alles wie vorhergesehen passiert. Dringlichkeit liegt nicht vor.
Am heutigen Mittwochabend stehen wir also zwischen zwei Abstimmungen. Gestern hat das EU-Parlament die Dringlichkeit beschlossen und morgen wird wegen dieser Dringlichkeit über die Chatkontrolle abgestimmt. Dazu begrüßen wir die AfD-Politikerin und Abgeordnete im EU-Parlament, Mary Kahn. Schönen guten Abend, Frau Kahn.
Guten Abend.
Zunächst zum Ablauf. Im März wurde die Verlängerung der Chatkontrolle abgelehnt. Morgen wird aber wieder abgestimmt. Wer drängt darauf, dass das passiert?
Ja, das ist natürlich sehr interessant, denn bereits, wie Sie es gesagt haben, im März gab es eine klare Mehrheit zur Ablehnung, nämlich der Übergangsregelung. Ich glaube, wir hatten über 300 Stimmen, die einmal für die Ablehnung zum damaligen Zeitpunkt gestimmt haben und 225 einmal dafür. Und trotzdem wurde jetzt vom Rat das Ganze noch vor der Sommerpause nochmal auf die Tagesordnung gesetzt, und zwar über ein Dringlichkeitsverfahren, was natürlich in dem Fall sehr merkwürdig ist, beziehungsweise auch unüblich, weil solche Dringlichkeitsverfahren gerade nicht für Verordnungen gelten, die jetzt schon in der zweiten Lesung stattfinden. zumal auch Chat Control 2 gerade immer noch parallel läuft und im Trilog auch nicht weiter vorankommt, weil das Parlament unterschiedliche Punkte ablehnt. Und trotzdem wurde das Ganze zur Abstimmung gestellt und ja, 331 Abgeordnete stimmten für dieses Dringlichkeitsverfahren. Es waren 304, die dagegen abgestimmt haben. Und jetzt werden wir natürlich sehen, wie die ganze Abstimmung morgen ausgehen wird. Wir werden morgen sozusagen über ein bereits totes Pferd erneut abstimmen und versuchen natürlich auf unterschiedlichen Ebenen noch Abgeordnete zu erreichen, die ja letztendlich im März ja auch gegen die Verlängerung gestimmt haben, dass sie letztendlich ihre Abstimmung vom März nur noch einmal wiederholen.
Der ehemalige EU-Abgeordnete Patrick Breyer befürchtet, dass kurz vor der Sommerpause nicht genug Abgeordnete anwesend sind. Welche Auswirkungen könnte das haben?
Ja, also das könnte natürlich folgende Auswirkung haben, dass kurz vor der Sommerpause einfach nochmal eine erneute Überwachungsstruktur verabschiedet wird und das mit einer Vorangehensweise, die so unüblich ist und die mal wieder zeigt, dass dieses Europäische Parlament kein Nein akzeptiert. Dieses Europäische Parlament akzeptiert auch kein demokratisches Ergebnis. Wir hatten bereits eine Abstimmung dazu und mit dieser Methode schafft man letztendlich auch die Grundlage dafür, dass man in Zukunft immer wieder Abstimmungen, die einem nicht genehm sind, wiederholt, nochmal über Dringlichkeitsverfahren auf die Tagesordnung setzt. Und ich kann nur an jeden Abgeordneten appellieren. Wir haben dieses Mandat auch letztendlich dafür, um jeder vertritt sein Heimatland, ich vertrete Deutschland. Und es ist unsere Aufgabe, morgen da zu sein. Da nimmt man einen Zug später, einen Flug später. Aber diese Abstimmung morgen, da verlange ich von jedem und auch von unseren Leuten, dass sie vor Ort sind.
Also das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Also, es ist ja schon ein bisschen kurios. Wir haben hier eine Abstimmung, wo ein Thema nochmal aufgemacht wird, wo das Parlament seine Meinung schon gesagt hat. Und jetzt steht tatsächlich zu befürchten, dass der ein oder andere Parlamentarier da schon in Sylt oder Nizza ist.
Ja, absolute Zustimmung. Und ich bin ja so froh und auch sehr dankbar über die weitreichende Community, viele Bürger, die sich bereits letztes Jahr, als ja Chat Control 2 von der dänischen Ratspräsidentschaft auf die Tagesordnung gesetzt wurde, die sich untereinander organisiert haben, Petitionen ins Leben gerufen haben, wirklich nur durch die Kraft Millionen von Menschen in Europa konnte auch schon damals, das war im Herbst 25, still und heimlich von der Ratspräsidentschaft auch schon Chat Control 2 erstmal von der Tagesordnung genommen werden. Und ich sehe ja auch auf X, auf Facebook, wie ja auch untereinander sich die Menschen organisieren. Es werden ja auch Abstimmungslisten verteilt. Und ich finde das auch richtig so. Jeder soll sehen, wie sein Mandatsträger aus seinem Kreis, aus seinem Land abstimmt. Und dann muss die Leute anschreiben, man muss sie anrufen und ganz ehrlich, jeder macht sich mitschuldig, der morgen dafür stimmt. Es wird eine Überwachungsstruktur, Überwachungsinfrastruktur geschaffen, die in Zukunft auch für andere Themen genutzt werden kann.
Da haben Sie jetzt mehrere Aspekte aufgemacht. Fangen wir mal an mit den Abgeordneten, wie sie abgestimmt haben. CDU, CSU haben für die Dringlichkeit gestimmt. Also ich gehe davon aus, dass die morgen auch für die Chatkontrolle stimmen werden. Schließlich wollen sie das Thema ja behandeln. SPD, Grüne und AfD haben dagegen gestimmt. Ist das so richtig dargestellt?
Das ist richtig.
Also gibt es jetzt gar keine Probleme mehr, wenn die SPD mit den Grünen und der AfD zusammen abstimmt? Auf europäischer Ebene scheint es das nicht mehr zu geben.
Also ich glaube, das ist eher so ein Problem der Systemparteien. Wir von der AfD sagen ganz klar, alles, was dem Bürger zum Wohle kommt, da kann man auch gemeinsam mit den Grünen abstimmen. Wir haben auch zu Mercosur gemeinsam mit den Grünen abgestimmt. Also ich sehe da auch keine Parteigrenzen. Mir geht es am Ende des Tages um meine politische Meinung, um meine Haltung, was ich für richtig halte. Und es ist mir egal, ob ich mit den Linken abstimme, ob ich mit der CDU abstimme oder mit den Grünen. Und gerade bei diesem wichtigen Thema sollte jemand nicht in seiner parteipolitischen Wolke schweben, sondern einfach wieder mal auf den Boden zurückkommen und mal wieder hören, was so der ein oder andere Mensch in seinem Wahlkreis sagt.
Es ist wirklich interessant, dass wir jetzt schon mehrere Fälle gesehen haben, wo es den anderen Parteien dann auch egal gewesen ist. Also das ist ja schon auf europäischer Ebene ein bisschen anders als in nationalen Parlamenten. Jetzt gucken wir uns das mal inhaltlich an. Also es fehlen ja schon die Worte Chatkontrolle 1.0 und 2.0. Bei 1.0, wenn ich das richtig darstelle, geht es darum, dass die Anbieter von Messenger-Diensten oder von anderen Kommunikationsmitteln freiwillig in der Lage sind und es wird ihnen erlaubt, dass sie die Kommunikation ihrer Nutzer scannen. Und bei Chatkontrolle 2.0 geht es darum, dass sie das müssen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und bei Chatkontrolle 2.0 wird unter anderem ein sogenanntes KI-Scanning auch genutzt. Es wird auch die Grundlage für ein EU-Center sozusagen etabliert. Dieses EU-Center soll auch die Befugnis bekommen, weiter zu forschen, aber auch an Unternehmen anzudocken. Es sollen Datenanalysen vorbereitet werden. Unter anderem sollen auch sogenannte Altersanalysen durch künstliche Intelligenz auch gefördert werden. Das heißt, dass wenn jemanden schreibt, dass diese Art von Software auch analysiert, ob Person A vielleicht minderjährig ist und Person B vielleicht bereits schon 50. Und das sehen wir natürlich hochproblematisch. Chatkontrolle 2, wohl bemerkt, ist aktuell noch im Trilog, also im Gesetzgebungsverfahren. Da kommen wir aber auch gerade nicht weiter, weil gerade auch das Parlament das KI-Scanning auch ablehnt.
Chatkontrolle 1.0 gibt es aber bereits seit etwa 5 Jahren. Also 2021 wurde es beschlossen und jetzt erst ist die Erlaubnis dazu ausgelaufen. Was sind denn die Erfahrungen von Chatkontrolle 1.0?
Das ist auch sehr interessant. Genau seit 2021 gibt es eine befristete Ausnahmeregelung. Und wir hatten ja auch mal zwischendurch geguckt und auch, ob man gewisse Datenanalysen bekommt. Wir haben dazu tatsächlich wenig Auswertungen bekommen. Es bildet gerade aktuell natürlich die Grundlage dafür, dass Anbieter, ob Meta oder ob Facebook, Google und andere Nachrichten zum Beispiel freiwillige Scans vollziehen können. Der Bürger kriegt davon natürlich nicht viel mit, aber die jeweiligen Anbieter können bereits schon Scans vollziehen, um zu prüfen, ob zum Beispiel ein gewisses Grooming sich anbahnt, ob gewisse Bilder, Videos, die in dem Bereich des Kinderpornografischen gehen, vorhanden sind. Und diese Regelung sollte am 3. April auslaufen. Deswegen kam es im März auch nochmal zur Abstimmung. Und dort hat eigentlich das Parlament ein klares Signal gegeben, wir wollen keine Übergangsregelung. Zur damaligen Zeit war natürlich schon klar, dass Chatkontrolle 2 parallel läuft und Chatkontrolle 2 natürlich auch mit, wie vorhin schon gesagt, mit verschärften Inhalten auch präsentiert werden wird. Aber die Stimmung war damals eigentlich auch schon so im März, man möchte keine Verlängerung von Chatkontrolle 1.0. Und man darf auch nie vergessen, wann Chatkontrolle 1.0 letztendlich auch ins Leben gerufen wurde. Es gab eine Zeit, da hat Ursula von der Leyen das Ganze nochmal leicht umgewandelt erst in den Innenausschuss eingebracht. Das Ganze wurde abgelehnt, weil man massive Grundrechtseinschränkungen gesehen hat. Das Ganze wurde dann nochmal leicht umgeschrieben. Und man darf nie vergessen, 2021 war die Zeit der Corona-Maßnahmenzeit. Man hat bewusst gesehen, hier im europäischen Eiffelturm, die Menschen vernetzen sich über Telegram-Gruppen, über andere Messenger-Dienste. Und dass gerade zu dieser sensiblen Zeit so eine Idee geboren wurde, zeigt letztendlich, welchen Geist diese Verordnung hat.
Allerdings wird ja morgen über etwas anderes abgestimmt. Morgen wird über eine freiwillige Möglichkeit für die Betreiber abgestimmt, die auch schon seit vielen Jahren jetzt so betrieben wird. Sie unterstellen aber Ursula von der Leyen, dass sie auf die Nachrichten der Bürger Zugriff haben wird. Aber darüber wird ja gar nicht abgestimmt. Aber das haben Sie ja in Ihrer Rede im Parlament gestern gesagt.
Also es geht ja morgen letztendlich um die Verlängerung, also worüber wir ja bereits schon im März abgestimmt haben. Das Ganze wurde ja im März abgelehnt und trotzdem über das Dringlichkeitsverfahren wurde sozusagen Chatkontrolle 1, also über die freiwillige...
Aber warum unterstellen Sie Ursula von der Leyen, dass sie die Nachrichten der EU-Bürger haben möchte, obwohl das gar nicht Gegenstand der Abstimmung morgen ist?
Also uns geht es vor allem ums Prozedere. Es ist sehr unüblich, und das hat Herr Sonneborn auch sehr gut ausgedrückt, dass man einen Dringlichkeitsantrag dafür nutzt, einen bereits abgelehnten Antrag erneut auf die Tagesordnung zu setzen, der eine klare Ablehnungsmehrheit hatte. Und über diesen Prozess, und da sehen wir eine Art Salamitaktik, dass man sozusagen nach und nach seine Schritte bauen möchte zu Chat Control 2.0. Und wir von der AfD lehnen ja grundsätzlich Chat-Kontrollen ab. Egal, ob sie freiwillig sind oder auch verpflichtend. Also wir wollen einfach auch keine pauschalen Durchsuchungen von privaten Kommunikation und wir wollen vor allem auch keine Schwächung oder Umgehung von der End-zu-End-Verschlüsselung. Das ist ja so, als würde ich einen Brief an meine Mutter schicken und irgendwo in der Mitte fängt der Staat diesen Brief auf, dampft mal kurz drüber, blickt mal ganz kurz rein, der Brief wieder verschlossen und dann geht er an meine Mutter. Wir wollen auch nicht, dass letztendlich Chat-Control 1.0 dann die Grundlage dafür wird. Und das ist ja der Punkt, dass in Zukunft dann auch KI-Analysen, auch privater Kommunikationen letztendlich vorangetrieben werden. Dieses EU-Center, was dann auch durch Chat-Control 2.0 etabliert werden soll, soll Datenanalysen vollziehen. Und ja, es ist ein sehr emotionales Thema. Und das ist auch das, was ich letztendlich auch im Ausschuss gesagt habe. Man nutzt bewusst ein so hochemotionales und sensibles Thema wie den Kinderschutz. Jeder von uns möchte Kinder schützen. Und Sie können mir ja nicht sagen, dass 304 Abgeordnete, die gestern gegen das Dringlichkeitsverfahren gestimmt haben, nicht für Kinderschutz sind. Aber wir sehen, dass das ja nicht letztendlich der Weg ist, um Kinder wirklich zu schützen. Kinder schützt man vor allem, indem man gewisse Polizeistellen aufstockt, indem man zum Beispiel in Deutschland ein offenes Täterregister etabliert, indem es zum Beispiel keine Bewährungsstrafen mehr für Kinderschänder gibt, indem man vor allem mehr Geld investiert, um Grooming-Gangs oder Missbrauchsnetzwerke zu zerschlagen. Und das ist vor allem unser Punkt.
Am morgigen Donnerstag stimmt das EU-Parlament über die Verlängerung der Chat-Kontrolle ab. Wir bedanken uns bei der Abgeordneten Mary Kahn.
Ich danke Ihnen.
Kanada kauft deutsche U-Boote für 62 Milliarden Euro. So titelte die Bild am Montag. Bei genauerer Betrachtung stellte sich das dann etwas anders dar. Für die U-Boote und den Service geht es laut Informationen der deutschen Presseagentur erstmal um rund 20 Milliarden Euro. Im Laufe von Jahrzehnten kann dadurch Wartungskosten eine Summe von 62 Milliarden Euro zustande kommen. Aber der Ton war ja erstmal gesetzt mit den 62 Milliarden. Der NATO-Gipfel, der heute in Ankara über die Bühne geht, wird auf jeden Fall Rekordwaffengeschäfte mit sich bringen. Passend dazu verkündete Donald Trump heute, dass der Iran-Deal gestorben sei. Die USA griffen den Iran ja in der Nacht erneut an und planen das auch für die kommende Nacht. Auch das beflügelt die Rüstungsindustrie. Diese Ausgaben seien dringend notwendig und garantieren die Sicherheit des NATO-Bündnisses. Schließlich sei Russland 2029 für einen Angriff bereit und würde diesen auch vorbereiten. Das ist die Argumentation. Wir hören also ganz aktuell täglich von Krieg und Aufrüstung. Was macht das eigentlich mit uns und wer profitiert davon? Das besprechen wir jetzt mit dem Verhaltensforscher und politischem Blogger Thomas Karat. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Golme, und vielen Dank für die Einladung.
Ich könnte diese Liste mit Rüstungsmilliarden praktisch endlos fortführen. Also die Niederlande haben jetzt ein neues Rüstungsprogramm aufgelegt. Über 40 Milliarden Dollar in Drohnenabwehr soll fließen, 170 Milliarden neu für die Ukraine. Was machen diese Milliardensummen eigentlich mit den Rezipienten, also für die das auch gedacht ist, also für die Menschen, die davon hören?
Der Fall der Niederlande ist interessant, weil der Generalsekretär der NATO natürlich, Mark Rutte, ist der früher Premierminister der Niederlande war. Zu der Zeit, als er Premierminister war, hat er mehr oder weniger die Armee dismantled. Ja? Und heute ist er ein großer Befürworter, auch in den NATO-Meetings und in den Meetings mit Trump, um die 5% für alle EU-Länder durchzuziehen. In Bezug auf Ihre Frage, wen meinen Sie genau, die Recipients?
Ich meine jetzt Sie und mich, also die Bürger, die das am Ende bezahlen müssen und die sich dann halt auch beschützt fühlen sollen durch diese Waffen, die gekauft werden. Aber wenn ich immer wieder nur von Milliarden höre, ich verliere ja glatt den Überblick, welche Milliarden noch da sind, welche schon ausgegeben sind.
Ja, man muss sich das so vorstellen, man muss sich das als einen der größten Wealth Transfers vorstellen, den unsere Generation gesehen hat. Warum? Weil das Geld, das die europäischen Länder für die Aufrüstung bezahlen, zu einem großen Teil natürlich in amerikanische Kooperationen gehen. Und das Interessante daran ist, und das habe ich selber untersucht, diese amerikanischen Kooperationen, zum Beispiel BlackRock, die verdienen an beiden Seiten von dieser Equation. Ja? So, wenn wir uns die deutsche Seite ansehen, dann verdient BlackRock bei Rheinmetall zum Beispiel, das ist ein deutsche Panzer- und Munitionshersteller, BlackRock hat ungefähr 6,91%. Hensoldt, deutscher Sensor- und Radarunternehmen, BlackRock hat ungefähr 5,1%. Das war die deutsche Seite. Auf der amerikanischen Seite, RTX, der frühere Raytheon, die Hersteller von den Tomahawk-Raketen, die Deutschland angefragt hat, die Trump aber noch nicht zugesagt hat. Hier zählt auch BlackRock zu den größten institutionellen Anteilseignern. Lockheed Martin, das ist dasselbe, 5%. So, Sie sehen, diese Anlegerfunds verdienen auf beiden Seiten des Atlantiks. Und für die spielt es im Prinzip keine Rolle, welchen Krieg man hier finanziert. Bevor ich meinen Monolog hier ende, Sie haben schon angedeutet, dass der Generalinspektor Carsten Breuer, das ist der ranghöchste Soldat des Deutschlands, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Tat Deutschland vorbereitet auf einen heißen Krieg mit Russland rund um 2029. Und als Verhaltensforscher finde ich das interessant. Ich habe fast eine halbe Million Schlagzeilen analysiert, wie sich das Framing in diesen Schlagzeilen verändert zu einem potenziellen Krieg, mit einem heißen Krieg mit Russland, der vor allem durch Deutschland vorangetrieben wird.
Hier wird also gesagt, ein Krieg könnte 2029 kommen und auf den müssen wir uns vorbereiten und deswegen kaufen wir für hunderte Milliarden Euro oder Dollar Waffen. Würden Sie sagen, die Bedrohungslage war dem Volk noch gar nicht bewusst, sie wird ihm aber bewusst gemacht, damit es dann einverstanden ist mit diesen großen Ausgaben?
Okay, ein Bild zur Klarstellung. So, Russland ist in die Ukraine einmarschiert mit ungefähr 160.000, 180.000 Mann. Hitler ist in Polen einmarschiert mit 1,6 Millionen Mann. Now, wenn Putin in die Ukraine ging, waren die so schlecht vorbereitet, die hatten nicht mal Reservereifen für ihre Trucks. Die mussten auf den Felgen teilweise fahren. Ja? Und jetzt werden wir glauben gemacht, dass Russland den Rest von Europa angreifen will, NATO angreifen will. Also das ist eine Behauptung, die alle Experten, mit denen ich selber persönlich gesprochen habe, Noam Chomsky, Jeffrey Sachs, Larry Wilkerson, Larry Johnson, ich habe eine ganze Liste, stark bezweifeln. So, ja, es wird der deutschen Bevölkerung Angst gemacht vor einem Krieg mit Russland, das stimmt.
Wenn ich jetzt Ihre zwei Aussagen zusammennehme, da wird eine Angst geschürt und es profitieren gewisse Unternehmen davon, namentlich BlackRock. Gehen Sie davon aus, dass BlackRock auch an dieser Maschinerie beteiligt ist und das befördert?
Wenn wir uns die Personen ansehen, und ich habe drei Beispiele. Beispiel eins ist Ihr Kanzler Merz, aber auf der amerikanischen Seite natürlich gibt's die Gegenpolen, die natürlich auch daran beteiligt sind. Also Steven Feinberger ist der US-Verteidigungsminister. Der hat vier Firmen, die alle vier von dem Golden Dome, den Trump propagiert, profitieren. John Finan ist der heutige US-Marineminister. Dasselbe, der ist Mitbegründer vom MSD Capital. Ja? Die haben alle ihre Finger im Palantir. Da geht es um hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Dollars. So, mein Fokus richtet sich auch auf die Personen, die in diesem Karussell beteiligt sind.
Wenn wir über BlackRock sprechen, kann man ja auch argumentieren, dass BlackRock eigentlich vor allem eine Art Investmentvehikel ist. Das heißt, Bürger oder auch Institutionen geben BlackRock das Geld. Wenn sie jetzt einen ETF kaufen als kleiner Sparer, dann geben sie ja häufig auch BlackRock ihr Geld und die investieren das eigentlich. Und darum kommt diese hohe Beteiligung zustande. Das ist aber eigentlich keine strategische Beteiligung von BlackRock, sondern einfach so ein Geld ausschütten in die Wirtschaft.
Das sehe ich anders. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Die haben absolut ihre eigenen strategischen Ziele.
Allerdings investiert BlackRock ja in ähnlichen Summen auch in andere Industriebereiche. Also wenn die NATO jetzt entscheiden würde, dass man Medikamentenvorräte anlegt oder meinetwegen Gummibärchenvorräte, dann würde BlackRock davon genauso profitieren über Pharmakonzerne und Süßwarenkonzerne.
Das stimmt, das kann man so argumentieren. Die investieren dort, wo der höchste Profit mit den kleinstmöglichen Risiken sind. Stimmt.
Wie kommen Sie dann zu dem Punkt, wo Sie sagen, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Einfluss von BlackRock auf Bundeskanzler Friedrich Merz gibt?
Also Friedrich Merz hat von 2016 zu 2020 für BlackRock gearbeitet. In dieser Zeit hat er Kontakte hergestellt zwischen, ich glaube Merkel hat damals regiert, und unter anderem Larry Fink, BlackRock. Wenn wir da noch ein bisschen weiter zurückgehen in die Vergangenheit, ich glaube Merz ist das erste Mal aus der Politik ausgestiegen in 2004. In 2005 hat er dann direkt begonnen, um in der amerikanischen Anwaltskanzlei Mayer and Brown zu arbeiten. Das ist eine amerikanische Anwaltskanzlei, die sich darauf spezialisiert hat, amerikanischen Investierungsfonds Informationen zu verschaffen und auch einzusteigen in den deutschen Markt. So, ich glaube, das ist nicht einfach so, die investieren irgendwo. Ja? Ich glaube, das ist wesentlich zielgerichteter. Und der deutsche Markt ist ja erst unter der Schröder-Fischer-Regierung geöffnet worden für amerikanische Funds, Equity Managers und so weiter.
Jetzt haben Sie mit Friedrich Merz ein Beispiel gebracht. In der deutschen Politik wird häufig argumentiert, dass die Politiker ja von Wirtschaft überhaupt keine Ahnung haben, dass sie praktisch direkt von der Schule in die Universität gehen und von dort direkt in die Parteien und niemals richtig arbeiten. Bei Merz ist das jetzt anders. Der war in der Wirtschaft und das will man doch eigentlich auch haben, genauso wie Donald Trump ja auch in der Wirtschaft gewesen ist. Also wie sehen Sie dieses Argument, dass es gut ist, wenn man sich in der Wirtschaft bewährt und dann in die Politik geht?
Im Prinzip ist das absolut gut. Ich möchte nur gerne auf Präsident Eisenhower zurückgreifen, der in seiner Abschiedsrede von der zugreifenden Macht des Military Industrial Complex gewarnt hat. Das Problem ist nur, dass sich Eisenhower niemals vor, also in Eisenhowers Welt war der Einfluss auf die Politik der Kampf von außen. Heute, und das ist etwas, was sich Eisenhower wahrscheinlich nicht vorstellen konnte, heute ist es andersrum. Heute stellt BlackRock den Kanzler. Heute stellt BlackRock andere Politiker auch in anderen Ländern, auch in Amerika. Das ist diese berühmte Drehtür. So, wenn sich Mayer und Brown entschieden haben, eine Filiale in Deutschland zu öffnen, in 2005, glaube ich, war das, und sich dann Merz ausgewählt haben, um für sie zu arbeiten, hatte der natürlich schon die politischen Verbindungen. Ja, und Merz arbeitete 16 Jahre, von 2005, glaube ich, bis zu 2021 für diese Firma, für diese Anwaltskanzlei. So, ich glaube, da ist ein bisschen mehr Strategie dahinter, als die investieren halt dort, wo es am profitabelsten ist.
Wenn sich heute in Ankara hohe und höchste Vertreter der NATO-Länder treffen, dann bekommen wir darüber viel mit. Das ist die Oberfläche. Ein bisschen hinter die Oberfläche haben wir versucht zu schauen und bedanken uns dafür ganz herzlich bei Thomas Krath.
Danke auch. Schönen Abend.
Wer sich in Deutschland beleidigt fühlt, geht zur Polizei und gibt eine Anzeige auf. Das ist der übliche Weg. Für gewisse Personengruppen gibt es aber eine große Bandbreite an unterschiedlichen Anlaufstellen, bei denen sie Beleidigungen oder Herabwürdigungen melden können. Es gibt Meldestellen für antimuslimischen Rassismus, für Antiziganismus, für antiasiatische Diskriminierung oder auch für Rassismus generell. Doch wie steht es eigentlich, wenn ein nicht-migrantischer Deutscher sich diskriminiert fühlt? Oder ein Christ? Was ist, wenn er angegriffen wird? Wohin kann der sich wenden? Und existiert dieses Problem überhaupt? Dieser Frage sind drei Landtagsabgeordnete in Bayern nachgegangen. Sie haben sich mit einer kleinen Anfrage an die Staatsregierung gewendet. Über das Ausmaß deutschfeindlicher Gewalt sprechen wir mit einem von ihm. Wir begrüßen Florian Köhler, Landtagsabgeordneter der AfD in Bayern. Herr Köhler, herzlich willkommen.
Schön, bei Ihnen zu sein.
Zunächst mal zum Begriff. Was bedeutet Deutschenfeindlichkeit überhaupt?
Naja, Deutschenfeindlichkeit ist zumindest nach unserer Auffassung, nach meiner persönlichen Überzeugung, jede Straftat, bei der Deutsche wegen ihrer Herkunft, Identität, Kultur oder eben der Nationalität selbst angegriffen, beleidigt, bedroht oder sogar geschädigt werden. Unabhängig davon, ob jetzt die Polizei das jetzt zumindest meiner Meinung nach offiziell als Vorurteil gegen die deutsche Nationalität klassifiziert. Und da spreche ich explizit auch davon, wenn es Gewalttaten gegen Deutsche durch Personen mit Migrationshintergrund betrifft oder eben Angriffe auf die deutsche Flagge oder dergleichen oder auch Alltagsdiskriminierung gehört meiner Meinung nach da auch dazu. Die Linken nennen das ja immer gruppenbezogene Feindseligkeit oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das gilt immer, zumindest nach der Regierungsauffassung, für die anderen, nur nicht für die Deutschen selbst.
Wie kann so eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegen Deutsche aussehen? Was können wir uns darunter vorstellen?
Naja, also sei es, nehmen wir das berühmte Beispiel aus Schulklassen oder auf so IS-Demos oder dergleichen oder Hamas-Demos, wenn da pauschal die deutsche Nation oder eben die Deutschen per se herabgewürdigt werden oder beleidigt werden oder gar angegriffen werden. Das ist meiner Meinung nach definitiv, fällt das unter Deutschenfeindlichkeit. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Das ist interessant. Ich erinnere mich an einen Fall aus Berlin. Da sagte eine Gaza-Demonstrantin, Nazi sein ist in eurer DNA. Also in der deutschen DNA sei irgendwo festgeschrieben, dass man Nazi ist. Das verstehen Sie darunter?
Genau, also das sind so Sachen. Der Nationalsozialismus ist eine, wir durften leider die Erfahrungen damit machen in unserer Geschichte. Ich jetzt persönlich nicht, weil ich 1994 geboren bin. Aber einfach den Deutschen zuzuschreiben, sie seien Nazis aufgrund ihrer Herkunft oder dergleichen, das fällt meiner Meinung nach auch unter dieser, ich sag mal, deutschen Feindlichkeit. Das sind einfach Eigenschaften, die man uns zuspricht, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Also ich bilde mir ein, dass wir ein sehr weltoffenes Land sind und auch wirklich jedem mit ausgestreckter Hand entgegenkommen. Nur muss man eben auch mal erwarten, dass die Leute sich an unsere Spielregeln und an unsere Leitkultur halten.
Wie sehen Sie Bezeichnungen wie Allmann, Kartoffel oder Kartoffeldeutscher?
Ich finde diese Bezeichnungen durchaus problematisch, weil normalerweise sagt man ja, wenn ich zu Gast bei jemandem bin, dann benehme ich mich auch entsprechend. Und ich finde es vor dem Hintergrund eben problematisch, weil man die eigenen Leute, bei denen man aufgenommen wird, beziehungsweise bei die einen willkommen heißen, pauschal herabwürdigt. Seien Sie mir nicht böse, aber man hört das immer aus linken Kreisen. Rassismus, da ist man ziemlich schnell bei dieser Keule. Und wenn es aber gegen die Deutschen sind, dann ist man da blind schlicht und ergreifend. Und da wird mit zweierlei Maß gemessen.
Ich finde den Punkt auf jeden Fall interessant. Also wenn wir jetzt mal eine große migrantische Community in Deutschland nehmen, die Türken, da würden mir sofort mehrere Bezeichnungen einfallen, die aber alle im Bereich Beleidigung liegen. Aber mir fällt jetzt kein Synonym für Türke ein, was man benutzen könnte. Aber bei den Deutschen ist es so, da kann man Kartoffel, Allmann, kann man alles Mögliche sagen und muss da keine Strafverfolgung fürchten. Und es gibt auch keine Meldestelle. Aber wir sprechen jetzt ja hier auch über Straftaten. Also um welche Straftaten ging es dann bei Ihrer Anfrage? Was hat denn die Staatsregierung auch gesagt, was da so aufgetaucht ist?
Ich sage es mal so, das Problem bei der kleinen oder bei der schriftlichen Anfrage an die Staatsregierung ist, dass eben der Begriff der Deutschfeindlichkeit oder auch der Christenfeindlichkeit, das haben wir auch abgefragt, dass das erst seit 01.01.2019 erfasst wird. Christenfeindlichkeit ein bisschen früher, das war, ich glaube, ab 2017. Aber für die entscheidenden Jahre 2013 bis 2018, also genau in der Zeit, in der die Masseneinwanderung unter Angela Merkel 2015, 2016 stattfand, da gibt es keine belastbaren Zahlen. Und die Regierung hat uns da schlicht und ergreifend geantwortet, naja, hierzu sind einfach keine Recherchemöglichkeiten vorhanden und hat einen Haken darunter gesetzt. Und ich muss auch sagen, wenn man dann explizit nachfragt, naja, gibt es eine Teilauswertung, zum Beispiel, was in diese Kategorie fallen. Wir haben dann Excel-Tabellen bekommen, darunter sind eben auch Gewalttaten, Beleidigungen, alle drunter gefasst. Und als wir dann gefragt haben, naja, wie sieht es denn im laufenden Jahr 2026 aus, hat man uns dann schlicht geantwortet, ja, das sei jetzt zu aufwendig, das zu recherchieren. Und ja, da kann man schon sagen, das ist eine Frechheit gegenüber dem parlamentarischen Fragerecht.
Aber es existiert eine Auswertung für die Jahre 2019 bis 2025. Wie hat sich da dieser Deliktbereich entwickelt?
Ich sage mal, deutschfeindliche Straftaten, seitdem das gemessen wird, seit 2019, da waren das anfänglich 20 Fälle und ist dann über die Jahre gestiegen, kann man schon sagen. Und dann 2025 haben sich 67 Fälle dazu getragen. Das ist eine mehr als Verdreifachung. Und vor allem die Fälle ausländischer Ideologie oder religiöser Ideologie fallen da rein. Sprich, wenn jemand wenn der Täter ermittelt ist und dann feststeht, okay, bei religiöser Ideologie, wenn man sich die Täterherkunft anschaut, also die Staatsangehörigkeit, dann sind es eben sehr oft entweder Deutsche mit Migrationshintergrund oder auffällig oft Türken. Ich nenne da mal das Beispiel Graue Wölfe, Syrer, Afghanen, ja, Polen sind auch darunter. Also daran kann man schon erkennen, dass es eben auch eine antideutsche Haltung geben kann und dass dieser Rassismus gegen Deutsche auf dem Vormarsch ist. Das kann man an den Zahlen klar ablesen.
Wir sprechen jetzt von 67 Straftaten, die da ermittelt wurden. Die Grünen haben auch eine Anfrage gemacht und da ging es um fremdenfeindliche Straftaten und das waren 1891. Sind diese beiden Zahlen überhaupt miteinander vergleichbar?
Ich sag's mal so, es ist halt die bürokratische Verharmlosung und Datenverschleierung, meiner Meinung nach. Das wahre Ausmaß deutschfeindlicher und christenfeindlicher Straftaten will man nicht offenlegen, weil dann würde es dieser verfehlten Migrations- und Integrationspolitik wirklich an den Kragen gehen. Es würde sie entlarven. Und man muss auch feststellen, dass insbesondere die Zahlen, die uns vorgelegt werden, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs sind. Viele Taten werden gar nicht in dieser Statistik für politisch motivierte Kriminalität erfasst oder eben nicht unter diesen Unterthemenfeldern wie Deutschfeindlichkeit oder Christenfeindlichkeit. Aber man kann definitiv ablesen, der Hauptteil der deutschen christenfeindlichen Gewalt kommt aus bestimmten migrantischen Milieus, vor allem mit islamischer Prägung, Stichwort religiöse Ideologie oder ausländische Ideologie. Und das ist schlicht und ergreifend importierter Hass und keine deutsche oder eben auch keine Erfindung von der AfD oder rechte Erfindung vom Vorfeld oder dergleichen. Das ist Quatsch. Die Regierung betreibt da einfach nur die politische Korrektheit auf Kosten der Wahrheit.
Die Arbeitsthese nehmen wir erstmal mit, aber wie können Sie die belegen? Welche Indizien haben Sie dafür, dass die Dunkelziffer enorm sein muss?
Naja, das Kernproblem ist, dass wir das zwar den verschiedenen Veröffentlichungen und Pressemitteilungen entnehmen können, nehmen wir zum Beispiel die Attacken auf Kirchen oder dergleichen, und diese Opferdaten, die auch in dieser Kriminalstatistik vorhanden ist, diese Opferdaten werden nur bei Gewaltdelikten da eingefügt. Die vielen Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Drohungen und Kirchenattacken, die bleiben in der Opferstatistik unberücksichtigt. Und da ist auch eine Forderung von uns an die Staatsregierung, dass man da nachbessern muss. Ja. Es kann nicht sein, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, dass die, ich sag mal, rechten Gewalttaten oder diese rechten Straftaten so in die Höhe schnellen. Ich sage es immer, das bekannte Beispiel, selbst wenn ein Linker da ein Hakenkreuz zeichnet, dann ist es eine rechte Straftat. Und da schummelt die Staatsregierung unserer Meinung nach. Und es ist wirklich kleine, fieselige Arbeit. Und man leugnet es auch, selbst von den Parteien, die ein C im Namen haben. Das Hauptproblem ist, dass die Opferdaten nur bei den Gewaltdelikten wirklich hinterlegt sind und eben nicht bei den vielen anderen Delikten wie Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Drohungen und weiteren Straftaten.
Welches Ausmaß hat Gewalt gegen Deutsche und Hass auf Deutschland? Das versucht der Landtagsabgeordnete der AfD in Bayern zu ergründen. Wir bedanken uns bei Florian Köhler.
Dankeschön.
Sprache kann verletzen. Worte können zur Waffe werden. Sie können diskriminieren und herabwürdigen. So hören wir das immer wieder von NGOs, von Journalisten oder Politikern, vor allem aus dem linken Milieu. Was aber ist dann mit diesen Worten?
Faschistinnen mit einem Presseausweis sind immer noch Faschistinnen.
Das sagte der Sprecher des Bündnisses Widersetzen, Noah Sander, am Sonntag zur Presse. Damit kommentierte er eine Menschenjagd auf Reporter von Apollo News mit anschließender Körperverletzung. Waren diese Worte von Noah Sander verhöhnend, diskriminierend und herabwürdigend? Und könnte es sein, dass bei der Bewertung von Worten zweierlei Maß gemessen wird? Dieser Frage geht nun Thomas Hartung in unserem Kommentar des Tages nach.
Die Sprache der AfD. So lautet der Titel eines Essays in der Jüdischen Allgemeinen, der vorgibt, eine linguistische Analyse zu liefern. Was der Leser bekommt, ist etwas anderes. Kein sprachwissenschaftliches Sezieren, sondern ein moralisch aufgeladenes Tribunal. Genau das macht diesen Text so aufschlussreich. Denn natürlich darf und soll man die Sprache der AfD kritisieren. Jede politische Sprache darf kritisiert werden. Aber die Frage ist doch, nach welchen Regeln? Nach den Regeln der Wissenschaft oder nach den Bedürfnissen eines politischen Milieus, das sein Urteil längst gefällt hat und jetzt nur noch nach passenden akademischen Beglaubigungsstempeln sucht. Der Aufsatz verspricht Sprachforschung, arbeitet aber mit einem ganz anderen Instrumentarium. Da tauchen Begriffe auf wie Ethnonationalismus, Menschenfeindlichkeit, Aggressivität, exterminatorisches Potenzial. Das alles mag publizistisch wirkungsvoll sein, aber wo ist die eigentliche linguistische Arbeit? Wo die Analyse von Wortwahl, Satzbau, Metaphern, Sprecherrolle, Ambiguität, Pragmatik? Wo wird einmal sauber gezeigt, welche sprachliche Form tatsächlich welche Bedeutung trägt? Nehmen wir die Formel Deutschland in Deutschen. Der Text etikettiert sie schlicht als Ethnonationalismus. Damit soll die Sache erledigt sein. Aber die zentrale Gegenfrage lautet, wem denn sonst? Den Amerikanern? Den chinesischen Investoren? Dem Brüsseler Verwaltungsapparat? Der Punkt ist nicht, dass diese Formel unproblematisch wäre. Der Punkt ist, eine Analyse müsste diese Spannung benennen. Sie müsste zeigen, dass dieselbe Formulierung je nach Kontext exklusiv, aggressiv oder eben auch als zugespitzte Behauptung demokratischer Selbstbestimmung gelesen werden kann. Wer diese Spannung unterschlägt, ersetzt Analyse durch Moralisierung. Dasselbe gilt für das soziologische Schlagwort der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Auch hier wird ein Gummibegriff eingesetzt, der analytisch wenig und juristisch gar nichts leistet, aber moralisch maximal auflädt. Politik ist immer gruppenbezogen. Sie spricht über Mehrheiten, Minderheiten, Religionsgruppen, Tätergruppen, Opfergruppen, Milieus. Wer jede scharfe Benennung von Gruppenphänomenen sofort als Menschenfeindlichkeit markiert, immunisiert ganze Themenfelder gegen Kritik. Aus Beobachtung wird dann Delikt. Besonders aufschlussreich ist der Umgang mit dem Verhältnis von Sprache und Handlung. Wenn man diesen Zusammenhang ernst nimmt, muss man ihn allgemein anwenden. Nicht nur im rechten Lager gibt es sprachliche Entgleisungen, auch aus dem linken und grünen Spektrum kamen Gewaltfantasien, etwa AfD-Mitglieder in die Gaskammer zu schicken. Wer also Sprache und Gewalt zusammendenkt, darf nicht selektiv vorgehen, sonst wird aus Sprachkritik eine parteipolitische Einbahnstraße. Noch unerquicklicher wird es dort, wo mit Kontaktschuld gearbeitet wird. Eine Rechtsrockband wie Kommando Freisler wird erwähnt, als ließe sich allein aus ihrer Existenz schon etwas Beweiskräftiges über die Sprache der AfD ableiten. Aber wo ist die organisatorische, personelle oder kommunikative Verbindung? Sie fehlt. Was bleibt, ist atmosphärische Übertragung. Irgendwo im rechten Spektrum gibt es etwas Abstoßendes, also färbt es auf die AfD ab. Das ist eben keine Analyse, sondern Schuld durch Nähe. Ähnlich funktionierte die Datumsdebatte um den Erfurter Parteitag mit ihrem vorgeblich historischen Gleichklang zur NSDAP, obwohl der Termin von der Messe vorgeschlagen wurde. Sobald dasselbe Verfahren auf andere Daten angewendet werden müsste, etwa auf den 30. Januar bei der nächsten Bundespräsidentenwahl, verschwindet plötzlich die Empörung. Warum? Weil der Deutungsmesser eben nicht nach Methode, sondern nach Feindbild ausschlägt. Und genau hier liegt der Kern. Nicht die AfD ist in diesem Essay das eigentlich Aufschlussreiche, sondern die Sprache von Deborah Kemper, Linguistin und Mannheimer SPD-Stadträtin. Eine Sprache, die Wissenschaft verspricht und Gesinnung liefert. Eine Sprache, die Mehrdeutigkeit abschafft, wo sie den moralischen Alarm stören könnte. Eine Sprache, die nicht beschreibt, sondern vorverurteilt. Was da als linguistische Analyse angekündigt wird, entpuppt sich als politische Hermeneutik der Verdächtigung, ja als Gesinnungsphilologie. Deshalb ist die eigentliche Frage nicht, ob die AfD-Sprache kritisierbar ist, sondern ob Wissenschaft heute noch sauber zwischen Analyse und politischer Wertung unterscheiden kann. Ja, will. Gerade deshalb muss man den Text ernst nehmen. Nicht als Analyse der AfD, sondern als Dokument eines intellektuellen Verfalls. Er zeigt, wie leicht heute Wissenschaftsetiketten genutzt werden, um politische Deutungswünsche zu adeln. Nicht die Sprache der AfD steht hier exemplarisch vor uns, sondern der Zustand einer Öffentlichkeit, in der der Anschein von Wissenschaft zunehmend dazu dient, politische Moral als Erkenntnis auszugeben.
Das war unser Kommentar des Tages von Thomas Hartung. Das war es jetzt schon fast mit Kontrafunk 1820, aber ich habe noch zwei kleine Geschichten für Sie. Wir haben ja mit Herrn Karat heute auch über Mark Rutte gesprochen, also den NATO-Generalsekretär, der sich darum bemüht, dass immer weiter gerüstet wird. Mark Rutte ist auch sehr eng mit Donald Trump und bei dem NATO-Gipfel in Ankara gab es einen fast schon historischen Moment. Ein dänischer Reporter hat sich zu Wort gemeldet und fragte Mark Rutte sinngemäß: Herr Rutte, wenn Sie neben Donald Trump sitzen und er dann davon spricht, dass er Grönland haben will oder Spanien praktisch aus der NATO rausschmeißen möchte und Sie sitzen still daneben, passt das so wenig zu dem Mark Rutte, den man früher kannte? Was macht das eigentlich mit Ihrem Selbstrespekt? Also ein klarer Angriff auf Mark Rutte, der hingegen war total entspannt und lobte Donald Trump erneut und sagte, wie dankbar die NATO Donald Trump sein muss. Und der zweite Moment, der kommt dann von Donald Trump persönlich im Gespräch mit Präsident Zelensky. Trump fragte Zelensky vor laufenden Kameras, ob dieser sich vorstellen könnte, mit Präsident Putin in Moskau zu verhandeln. Und der Präsident der Ukraine sagte dazu, das ist schwierig. Es gibt dort viele ukrainische Drohnen. Gelächter im Publikum. Und das bedeutet wohl, dass zunächst einmal nicht verhandelt wird. Das war's jetzt wirklich mit Kontrafunk 1820. Mein Name ist Benjamin Golme. Herzliche Grüße und einen Dank an Andreas Horn, unseren Produzenten, und Katharina Schmieder in der Redaktion. Und ich habe noch einen sommerlichen Tipp für Sie, für den Ausklang des Abends. Heute ab 21 Uhr begrüßt Sie Jennifer Larry mit der Musikstunde. Frühling und Winter haben einen festen Platz in der Musikgeschichte, aber was ist eigentlich mit dem Sommer? Jennifer Larry macht sich auf die Suche und findet Werke von Schubert, Brahms, Mahler und mehr. Eine Sendung über Sommerabende und laue Nächte, die Musikstunde ab 21 Uhr im Kontrafunk.